Herzlich willkommen nochmal von der Stelle. Einigen habe ich so die Hand nur im zwischendurch schütteln können oder noch gar nicht so richtig begrüßen können. Ich freue mich, dass wir alle hier zusammen sind, dass du da bist. Der nächste Teil wird eine etwas kürzere Predigt sein. Ich arbeite zumindest dran. Und dann wollen wir, ähnlich wie in den letzten zwei Gebetsveranstaltungen, kurz drei Runden machen. Einmal für persönliche Anliegen, einmal gemeindliche Anliegen, einmal gesellschaftlich. Ja, also das Land der Reformation hat Gebet nötig, könnte man hier als Untertitel machen. Und und vorher wollte ich einige hoffentlich ermutigenden Worte nochmal über Gebet sagen. Der Titel der heutigen Worte heißt Gebet, ein ehrfurchtgebietendes Privileg. Ich denke, wenn wir länger darüber nachdenken, was das Neue Testament und auch insbesondere Jesus Christus selbst über die Dimension und das Potenzial von Gebet sagt, dann kann man das Gebet nicht überschätzen. Wir wollen deswegen ganz am Anfang auch eine solche haarsträubende Geschichte und Aussage von Jesus mal hören, die in unseren Ohren klingen, als gäbe es sowas gar nicht. Und zwar in Matthäus 21, die Verse 18 bis 22. Ich lese aus der NGÜ. Ach, hier übrigens, weiß ich, habe ich schon mal erwähnt, aber nochmal, die evangelische Kirchengemeinde Eschweiler wünscht Ihnen ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest und für das neue Jahr Gesundheit, Zufriedenheit und Gottes Segen. Thomas Richter, Pfarrer, Ulrike Sommer, Pfarrerin. Danke. Ja. Also, Matthäus 21, Vers 18, an der Stelle sagte Uwe Schäfer immer, wer keine Bibel dabei hat, kann bei einem Gläubigen mit reingucken. Aber seitdem es Apps gibt, kann man das ja nur noch anders sagen. Ich sehe den Johannes, der ist schon in seiner Bibel, in seinem im Smartphone, kann ich sehr empfehlen. Da hat man immer was zu naschen, dann hat man eine Bibel in der Bibel in den Taschen, hat man immer was zu naschen, so war das ja. Also Handy-App von der Bibel in der Tasche, hast du immer was zum Naschen. Ja, ist jetzt die 2.0-Version. So, jetzt endlich zum Text hier. Als Jesus früh am nächsten Morgen nach Jerusalem zurückkehrte, hatte er Hunger. Habe ich heute auch. Und als er am Straßenrand einen Feigenbaum sah, ging er hin, fand aber nichts als Blätter daran. Keine Feigen. Und für die Spezialisten auch eben nicht die Frühfeigen. Da sagte er zu dem Baum, nie wieder sollst du Früchte tragen. Und augenblicklich verdorrte der Baum. Wahrscheinlich ließ es sich nachweisen, dass das eigentlich meinen sollte. Und augenblicklich begann der Baum zu verdorren oder ging er in die Verdorrung oder so. Verlaufsform. Die Jünger sahen es voller Staunen. Wie konnte der Feigenbaum so plötzlich verdorren? Eine gute Frage. Fragten sie, also nicht Petrus, ne? Jesus antwortete, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, könnt ihr nicht nur das tun, was mit dem Feigenbaum geschehen ist, ihr könnt dann sogar zu diesem Berg hier sagen, heb dich empor und stürz dich ins Meer und es wird geschehen. Wenn ihr betet und im Glauben um etwas bittet, werdet ihr es erhalten, was immer es auch sei. Ich habe immer gedacht, ich wüsste, was das bedeutet. Heute bin ich etwas vorsichtiger. Der Ziel und das Zweck dieses Kurzvortrages ist eben, etwas über Glauben und Gebet zu sagen. Wie wichtig Vertrauen, Glauben, zuversichtlich sein für unser Gebetsleben ist. irgendwie ist ja Gebetsleben eine der zentralen Umspannwerke, wo die Liebe Gottes, die wir erfahren, dann auch in die entsprechenden Portionen aufgeteilt wird, die in die Welt kommen sollen. Und in der Mitte unseres Lebens kann dieses Umspannwerk Gebetsleben sein und wohin wir dann die Kraft weitergeben können, die Gott uns fürs Leben gibt. Der Ziel und Zweck dieser Worte soll sein, mehr und großartigere Gebetserhörungen zu erleben. Seid ihr mit mir? Also ich mag sowas. Ja? Mehr und großartigere Gebetserhörungen bin ich jetzt nicht abgeneigt. Und dann bleibt natürlich da auch eine Frage, nicht die Frage, wie konnte der Feigenbaum verdorren, sondern die Frage, was kann man dazu selbst beitragen? Also was kann ich verändern, so dass mein Gebetsleben mehr Früchte trägt, ist wieder so fromm, dass Butter bei den Fische kommt, dass ich einen Haken hinter eine konkrete Gebetsanliegen machen kann und sagen kann, am so und so vielen, so und so vielen hat Gott das erhöht. Punkt. Erhört. Punkt. Naja, ich habe ja schon einiges selbst erlebt und auch einiges so mir erzählen lassen, was so in der charismatischen Erneuerung so passiert ist. Die charismatische Erneuerung hat ja auch bestimmte Stilblüten hervorgebracht, auch an Theologie, wo ein wahrer Kern ist, wo es dem Teufel aber gelungen ist, die Sache dann zu verzerren. Ja, wo es Wahrheit irgendwo gibt und da ist der Feind machtlos, also muss er dann das irgendwie verdrehen oder so, dass Leute meinen, etwas würde in der Bibel stehen, was noch gar nicht da drin steht. Mein geistlicher Vater, der ist ja ein Kind der charismatischen Erneuerung in den USA gewesen. In den 70er Jahren, die ist ja später dann hier rüber geschwappt. Und in den 70er und 80er Jahren haben sich solche Mega-Ministries in Amerika gebildet. Da gibt's aber natürlich auch viele, die hier nicht so bekannt sind. Und man bedenke, dass immerhin nach fast 200 Jahren, nach 170, 180 Jahren, die USA das Motto ihres Landes endlich festgelegt haben und wahrscheinlich auch unter dem Eindruck des Zweiten Weltkrieges und der Gebets- und der Erweckung, der Heilungserweckung, die damals war, eine erste große Erweckung, von der wir wenig wissen, da haben sie das Motto für ihren Staat festgelegt, in God we trust. Bis dahin war das von der anderen Seite der Münze, das E pluribus Unum, aus vielem kommt eines, oft das Motto des Landes, das sich aber sehr auf die Gründung der USA bezog und nicht so sehr auf den Purpose, auf den Zweck der USA. Kurzum, es war eine gewaltige Erweckung und viele junge Leute sind auf Bibelschulen gegangen und einer der geistlichen Leiter in der Gemeinde, wo der Joseph war, der hat dann viele Leute eben auf die damaligen Bibelschulen gesandt. Wir brauchen junge, neue Männer Gottes und Frauen Gottes, um das auch direkt deutlich zu machen. Ja, also Disclaimer, jedes Mal, wenn ich jetzt Mann sagt, sagt auch Männin, Frau. Ja, also. Und nach 2, 3 Jahren kam dann ein so ein junger Schnösel zurück und der war in Tulsa, Oklahoma gewesen. Ich bin nicht ganz sicher, ob er bei Oral Roberts oder bei Kenneth Hagin war und auf dem Rhema Bible College. Und der ältliche, respektierte Gottesmann, der also Erweckung in seinem Leben erlebt hatte und als apostolische Figur im Bible Belt anerkannt war, was weiß ich, wie so ein Rick Joyner oder sowas, ja, der war gerade dabei in seinem Garten, denn der mochte das Gärtnern, der hatte einen schönen Garten, das Unkraut zu jäten. Und der junge Mann, der hatte jetzt gerade frisch seinen Abschluss und er fuhr direkt zu dem Mann hin und so und springt raus und fragt, wo ist Bruder so und so oder Pastor oder sonst was er gesagt hat. Und dann wurde ihm beschieden, dass der im Garten ist. Und dann ging er in den Garten und sieht, dass dieser Mann Gottes Unkraut jätet. Woraufhin dieser junge Mann nicht anders kann, als den älteren Mann zurechtzuweisen. Was er denn als Mann Gottes da tun würde, das Unkraut zu jäten, da müsste doch einfach nur diesem befehlen und dann würde das verschwinden. Der ältere Mann, wissend, dass sein Vogel zu zeigen jetzt nicht weiterhelfen würde, sagte, oh, Interessant. Das ist ja super. Hör mal, haben Sie das auf dem Bible College beigebracht? Ja, natürlich. Ich habe meinen Abschluss. Woraufhin er sagte, du beabsichtigst doch hier wieder in der Gegend zu wohnen, oder? Ja, 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 ja. Und dann willst du doch selber auch einen Garten unterhalten. Ja, ja, ja. Und dann sagt er, ich empfehle dir, bau doch mal einen Garten an und benutze deine Methode. Und wenn die gut funktioniert, lad mich zu dir ein und zeig mir, wie die geht. Ich wäre sehr interessiert an so einer Methode. Aber solange du das nicht hast, werde ich tatsächlich mit diesem kleinen Schäufelchen ein Unkraut nach dem anderen rausnehmen. Worauf der junge Mann irritiert war und einen baldigen Abschied genommen hat. Glaube ist nicht Anmaßung, ihr Lieben. Vertrauen ist eigentlich eine Form von Verletzlichkeit. Ich fand das gut, von ich mache mich verletzlich jemand gegenüber. Ich öffne mich, ohne genau zu wissen, was kommt. Ja, Glauben heißt, ich vertraue. Und da ist es eben wichtig, dass wir verstehen. Also eine gute Definition von Glauben, die ich mal gehört habe, war, Gott zu vertrauen bedeutet zu glauben, dass er treu ist, das zu tun, was er sagt. Sehr einfach. Gott ist nicht an unsere Vorstellungen von seinen Worten gebunden. Und es erscheint mir auch rational, wie du sagtest, nicht sehr sinnvoll, wenn ich da oben ein bisschen Turning habe, Gott mein falsches Verständnis und die falschen Schlussfolgerungen zum Vorwurf zu machen, weil er nicht so funktioniert, wie ich ihn gerne hätte. Immerhin ist Gebetserhörung immer Gnade. Und das ist einer der wichtigen Punkte, die ich machen würde. Gott gibt dem Demütigen Gnade. Gnade ist die wichtigste Zutat. Was wären Spaghetti mit roter Soße ohne Spaghetti? Wie satt würdest du davon werden? Also die Gnade ist der wichtigste Bestandteil, der uns bewusst sein muss. Ich glaube, wir, die wir länger dran sind und auch anderen wollen wir da gerne Mut machen, ist das Gebet der Ort ist, wo man Intimität mit Gott auch entwickelt. Und diese Intimität, die nährt auch unseren Glauben. Weil wir ihn da kennenlernen und dann können wir ihm einfacher vertrauen und weil wir ihm vertrauen, dann auch Gehorsamsschritte gehen. Grundsätzlich sagt die Schrift natürlich, und darauf wird ja immer gepocht, Faith comes by hearing. Also der Glaube kommt aus der Predigt oder aus der Verkündigung und die gründet sich auf die Wahrheit und so weiter. Die Gradlinigkeit ist schön, aber man muss eben vorsichtig sein, dass man nicht irgendwo vom Pferd fällt. Wir alle haben schon sehr viel Wahrheit gehört. Es gibt viele Wege, Wahrheit zu finden oder Glauben zu finden auch. Und ich habe zum Beispiel 2-3 Mal im Leben erlebt, was das bedeutet, wenn eine Gabe des Glaubens in dir wirksam wird. Kann ich jetzt nicht alles und da erzählen, ist auch nicht unbedingt Teil dieses Vortrags. Aber vor ein paar Jahren fing das an, dass Gott, weil ja mein Gedächtnis so schlecht ist oder schlechter wird oder nie gut war, ich weiß es ja nicht, da kann ich mich nicht erinnern. Daran zu erinnern, wo er von mir heiß und innig für was angefleht wurde oder ich im Brustton der Überzeugung was gebetet habe, egal. Auf jeden Fall habe ich in letzter Zeit darüber nachgedacht, ob ich nicht mal eine Liste von Gebetserhörungen von den Gebeten der letzten 20 Jahre anlege. Wir sind ja alle so kurzlebige und eilige Menschen. Aber eins habe ich festgestellt. Salomo hatte recht. Alles hat seine Zeit. Und manche Gebetserhörung hat auch ihre Zeit. Und deswegen heißt es ja auch, wir sollen zum Beispiel eben auch im Gutes tun nicht müde werden, weil es Ernte bringen wird. Und so sollte es auch so sein, dass wenn wir an dem Glauben durch die Höhen und Tiefen unseres Lebens festhalten, dann werden wir diese Ernte haben und wir werden auch erkennen, dass sie von Gott kommt. Ich stelle mir immer vor, wenn wir Gott nur ein bisschen mehr vertrauen, wie viel mehr er dann tun kann. Der gute alte prophetische Mann, der ist leider letztens gestorben, der ist fast über 100 geworden. Sein Name ist Arthur Burt, der hat hier tatsächlich mal in dieser Gemeinde gepredigt, war überhaupt nicht zu übersetzen, der Mann, also ein Engländer war. Der hat nur in Riddles and Rhymes gesprochen, nur in dunklen Geschichten und so. Ne? Und dieser Mann, der sagte mal, wenn du Gott viel hilfst, kann er wenig tun. Wenn du Gott wenig hilfst, kann er viel tun. Und wenn es dir irgendwann gelingt, ich paraphrasiere, Gott nicht, überhaupt nicht mehr in die Quere zu kommen, dann kann er alles tun. Sicherlich sträuben sich bei einigen Theologen dann die Haare, aber der Punkt kommt gut rüber. Es ist ja für Gott nicht so schwer, ein Wunder zu tun, ihr Lieben, oder? Ich meine, von seiner Wesen her betrachtet. Das Wunder ist ja, wenn er eins durch uns tut. Ja, ist ja nicht Gott das Problem. Ein bisschen mehr Vertrauen. Und das eben nähren durch die Wahrheit, durch ein gesundes Gebetsleben, wo Innigkeit mit Gott auch entsteht. Und das fängt natürlich mit Sorgen abladen an, aber ich empfehle ja immer den Josua-Tipp, bleib noch ein bisschen länger in der Gegenwart. Ja. Und wie gesagt, die Gnade, die ist da. Wäre es nicht schön, vielleicht 3% oder 30% mehr Erhörung oder 300 nur durch ein verändertes Herz zu erleben. Nicht lauter brüllen, nicht mehr Bibelstellen abzitieren, nicht mehr mit dem Fuß stampfen, nicht 33 Stunden pro Tag beten, ja, sondern einfach das Verhältnis zum himmlischen Vater vertrauensvoller noch zu gestalten. Naja, das wäre ein ordentlicher Zuwachs an Gebetserhörungen. Ich stehe ja mehr so auf 30, 60, 100-fach. Also mit 3 oder 30 oder 300% bin ich ja nicht zufrieden. Aber es würden mehr Leute errettet werden, oder? Ja, unsere Beziehungen wären verbundener, geheilter. Das würde auch die Gesellschaft verändern, wenn viele Menschen errettet würden und heil würden. Ja? Ich sag mal, ich bin stolz auf euch und stolz auf die vielen Menschen, die ich gesehen habe, die durch den Glauben zurück zu aktiven Gesellschaftsmitgliedern geworden sind. Die von hoffnungslos, ich sprach wieder mit einem, der war Alkoholiker und ist frei geworden durch den Glauben. Wow, super. Ja, ist ein treues Gemeindemitglied in einer Gemeinde in Deutschland. Wenn sich diese Gesellschaft verändert, das ist das Ziel, dann verändert sich vieles zum Guten. Aber was mir natürlich auch auf dem Herzen liegt, ist, dass Gott dann die ihm gebührende Ehre bekommt. Ja. Und darum, wenn wir uns diese Zukunft vor Augen malen, dass er etwas für uns in petto hat, mehr noch, als wir erlebt haben. Nicht, weil wir besser, nicht, weil wir fleißiger, sondern weil wir vertrauensvoller ihm gegenüber werden. Weil wir keinen Grund mehr sehen können, warum er es nicht tun würde. Dann wirst du, und das kann ich dir wirklich versprechen, großartigst gesegnet sein. Du würdest durch dein hingebungsvolles Gebetsleben ein anderes Lebenslevel erleben. Das ist mein Versprechen. Ich habe noch niemanden erlebt, der sich einem hingegebenen Gebetsleben, Formen, wisst ihr, können sehr variieren, hingegeben hat und dort gläubig gebetet hat, dessen Leben nicht einen Eindruck hinterlassen hat. Die Frage bleibt natürlich immer noch ein bisschen, wie machen wir das? Ich habe ein paar Punkte erwähnt, Demut, ja, also Gnade. Ich habe erwähnt, dass der Glaube aus dem Hören kommt. Aber ich möchte noch mal auf das Potenzial eingehen. Wenn wir die Absolutheit von Jesu Aussage, was auch immer ihr im Gebet beten werdet, das will ich euch geben, nimmt, dann kann das natürlich nur stimmen, wenn wir eine gewisse Haltung Gott gegenüber einnehmen. Und diese Haltung ist eben die der Abhängigkeit von ihm. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und dazu braucht es wieder Glauben, zu glauben, dass sein Wille der bessere ist als unserer. Hier 4 kleine Schritte für eine einfache Strategie fürs Gebetsleben, für ein hingegebenes Gebetsleben. Nimm dir immer Zeit, Gott groß zu machen und dir bewusst zu machen, wie sehr er um den Einzelnen bemüht ist, wie nah er ist, wie einerseits allmächtig, wie andererseits interessiert er ist, ja. Das Kreuz wird deswegen oft als Symbol und nicht die Auferstehung, nicht das leere Grab genommen oder der wiederkehrende Herr oder die Krippe, weil sie diesen Moment festhält, weil im Kreuzestod Jesu Christi sich die Vaterliebe und die Hingabe an dich und mich, an jeden Einzelnen von uns so deutlich wird. Am Kreuz kann jeder, mit dem Blick auf das Kreuz, kann jeder verstehen, dieser Gott, wenn das so ist, wie die Christen sagen, muss ein hohes Interesse an uns haben. Ich habe mal einem indischen Geschäftsmann, der ausnahmsweise scheinbar nicht Business Class geflogen war, der neben mir zu sitzen kam, erklärt, warum es eine Schweizer Bergwacht gibt. Die Vorstellung, dass die Schweizer Bergwacht jemanden retten geht, der so doof und widerspenstig war, trotz aller Warnschilder in die Berge zu gehen und dann 250.000 aufgewendet wird, um sein Leben zu retten, das entzog sich völlig seiner Vorstellungswelt. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, verstehen Sie, in der christlichen Religion hat Gott seinen einzigen Sohn, und das klingelt in den meisten Gesellschaften, ja, der älteste Sohn, der einzige Sohn, der Nachfolger, der Thronfolger, ja, seinen einzigen Sohn hingegeben, damit er dich und mich haben kann. Und das war für ihn natürlich überhaupt kein Problem, das intellektuell zumindest nachzuvollziehen, dass wenn das so angenommen wird, dann der Einzelne einen ganz hohen Wert hat. Du hast diesen Wert. Und weil du diesen Wert hast, wird dein Reden mit deinem Vater die Welt verändern. Die Hingabe ist, wo das Vertrauen erkannt wird, wo unser eigenes Vertrauen wirklich ist. Ich bin dafür, dass wenn man betet, auf diese Gegenwart Gottes achtet. Das wäre jetzt Punkt 3. Entschuldigt, wenn ich das nicht so systematisch mache. Ja, viele Menschen beten, ohne sicher zu gehen, dass sie verbunden sind. Bete erst, wenn du verbunden bist. Sonst tu etwas, um in Verbetung zu treten. Wähl die Nummer. Ja, geh erst zu Gott und red dann. Nicht red mit Gott und hoff, ihn am Ende irgendwie zu treffen. Das würden wir im Leben nicht machen, aber mit Gott machen wir das leider manchmal, weil wir uns nicht an seine Gegenwart, wenigstens im Gebetsraum, gewöhnt haben, sodass wir sensibel oder, beobachtend auf seine Gegenwart sind. Und natürlich, lasst euch nicht reinlegen vom Feind durch Unvergebenheit, dass ihr keine Schutzgebete mehr betet oder sowas. Ich habe geschaut, es ist nicht das einzige Mal, dass Jesus eine Aussage über Gebet gemacht hat, die so gewaltig ist, die uns so ein Potenzial, so einen Raum öffnet. Er hat das mehrmals gemacht. In verschiedenen Phasen seines Dienstes hat er gesagt, ihr habt keine Vorstellung, wie sehr euer Wort bei Gott zählt. Und da möchte ich... Normalerweise würde ich jetzt rumspringen und schreien und ihr kennt mich, also von meinem Gemüt her, aber ich sag dir mal, es ist immer gefährlich, wenn ich ruhig werde. Mann, lass dich durch nichts abhalten. ein gutes Gebetsleben zu leben. Lass dich nicht abhalten. Bilde eine gesunde Gewohnheit des Gebets. Es gibt gläubige protestantische Fürsten in den Jahren, wo dieses Land vom Protestantismus durchdrungen wurde. Die haben sich kleine Kapellen an die Seiten gebaut und sind trotz ihrer Regierungsgeschäfte jeden Tag ein- oder zweimal für eine Stunde kniend vor einem Jesusbild, meinetwegen, oder leer am Kreuz, ist ja egal, und haben sich gesammelt und gebetet, dass sie ihr Leben so leben werden, dass es zum Wohle aller und zur Verherrlichung Gottes beiträgt. Seht ihr, die letzte Herrlichkeit des Hauses Gottes wird größer sein als die frühere. Und du kannst dabei sein. Die ganzen prophetischen Eindrücke, ich habe da noch mal drüber nachgesonnen, das fängt, glaube ich, nicht erst vorgestern an, sondern da kam dieses Thema Licht-Finsternis in letzter Zeit. Und dieses Thema, das ist toll. Wir sind das Licht der Welt, sagte der, der selbst das Licht der Welt ist. Ja, zusammen sind wir stark. Und darum lasst uns auch jetzt statt unserem normalen Gebet für Eschweiler 3 kleine Runden von Gebet machen. Lasst uns einfach das neue Jahr uns hingeben, Großes im Gebet zu erwarten, Gott zu vertrauen und eine Gewohnheit des Gebets aufzubauen. Lasst uns Vertrauen in Gott haben für das, was er vorbereitet hat für dieses Jahr. Wir haben uns entschieden, immer so Vierergruppen zu machen. Wenn wir jetzt Vierergruppen bilden würden, dann würden wir ungefähr 5 Minuten hierfür, 5 Minuten hierfür und 5 Minuten hierfür knackig, kurz, dass jeder mal kurz beten kann, beten. Ist das okay mit euch? Ja, wollen zum Abschluss dieser Gebetswoche mit Fasten, wollen wir wirklich nochmal diese 3 Bereiche bei Gott anmelden. Wir wollen, dass wir in unserer Einfachheit, in unserem kleinen oder großen Leben gesegnet sind. Wir wollen erleben, dass unsere Familien, unsere Beziehungen gut laufen, unsere Finanzen stimmen, all das, unsere Gesundheit. Und dann gemeintlich, ihr wisst, wir sind auch in einem Prozess, ist viel Veränderung. Lasst uns beten für die Gemeinde, für und dann von der Gemeinde aus. Also bei der Gemeinde ist es auch so, ich bin ja jetzt wieder mal in Uganda. Also Donnerstag geht mein Flieger. Ihr könnt auch gerne für mich beten. Und dann geht es rüber ins Gesellschaftliche. Lasst uns für die Euregio vor allen Dingen beten, aber meinetwegen auch dann, wie wir auch gemacht haben, für Iran, Ukraine und wir hatten noch ein paar andere Länder. Argentinien haben wir auch für gebetet. Lasst uns das tun. Lasst uns mit Vertrauen Gott nochmal gebündelt diese Anliegen vorbringen. Okay, auf die Plätze, fertig, los. Einmal aufstehen.